Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind bei dieser Sendung, die wir mit der Handball-WM in Japan beginnen. Die lief bisher sehr gut für die deutschen Handballerinnen. Sie haben sich ja bereits vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Aber heute gab es dann doch den ersten Dämpfer für das Team, wenn auch knapp. Mathis Hohm berichtet vom Gruppenspiel gegen Frankreich.
Fast die ganze erste Halbzeit waren die deutschen Damen vor dem gegnerischen Tor einfach zu harmlos, blieben aber in Schlagdistanz, weil Torfrau Dina Eckerle teilweise sensationell hielt. Mit 12:14 ging es in die Pause. Nach einer Torflaute kurz nach Wiederbeginn und einem 5-Tore-Rückstand kämpfte sich die DHB-Mannschaft aber noch einmal zurück ins Spiel und war gleich mehrmals kurz vor dem Ausgleich. Trotz teilweise gut herausgespielter Möglichkeiten gelang der allerdings nicht und so machten die Weltmeisterinnen aus Frankreich in einer spannenden Schlussphase 6 Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Treffer zum 27:25 Sieg. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Südkorea am Freitag steht das bereits für die Hauptrunde qualifizierte deutsche Team auf dem 2. Platz.
Bei den deutschen Handballmännern hat die TSV Hannover-Burgdorf als letzte Mannschaft die Endrunde um den deutschen Handballpokal erreicht. Hannover gewann mit 31:30 bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die Möglichkeiten der deutschen Biathlon-Männer, die hat das Publikum schon bei vielen Großereignissen sehen können. Immerhin sind 4 Weltmeister im Team. Zum Saisonauftakt suchen aber alle von ihnen noch nach ihrer Form. Auch das Einzelrennen im schwedischen Östersund lief für keinen von ihnen zufriedenstellend. Thomas Kunze weiß aber, welcher altbekannte Dauersieger sich zurückgemeldet hat.
Der Franzose Martin Foucault ist zurück auf dem obersten Podest und die deutschen Männer suchen weiter ihre Form. Beim 20-Kilometer Einzelrennen in Östersund taten sich Benedikt Doll, Simon Schemp und Co. erneut schwer am Schießstand. Am Ende sammelten sich derart viele Strafminuten an, dass Benedikt Doll auf Rang 16 bester Deutscher wurde.
Man kann mit Sicherheit sagen, es war mein härtestes Rennen, das ich je hatte. Also es war einfach so tief auf der Strecke und da hat es mir dann am Schießstand so ein bisschen die Konzentration genommen. Ich bin jetzt richtig fertig gerade.
Bei ihm stimmt zumindest die Laufform. Auch Arndt Peifer konnte bei seinem Saisoneinstieg nichts am deutschen Abschneiden ändern. Der amtierende Einzelweltmeister hatte noch schwer an seinem Infekt zu knabbern. Peifer stürzte in der 3. Runde, beschädigte seine Waffe und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er musste das Rennen abbrechen. Bei Temperaturen um 3 Grad und einer tiefen, weichen Strecke holte sich Martin Foucault mit nur einer Strafminute den Sieg. Das Ganze vor seinen Teamkollegen Simon Destieux und Quentin Fillon-Maillet. Die Franzosen waren in diesem Rennen das Maß der Dinge.
Die Schwimmer treffen sich diese Woche zur Kurzbahn-Europameisterschaft in Glasgow. In Schottland werden in insgesamt 40 Disziplinen Medaillen vergeben. Diese Chance lassen die beiden aus, die dem Deutschen Schwimmverband in jüngster Zeit Erfolgsmeldungen bescherten, Florian Wellbrock und Sarah Köhler. Zum Start der Kurzbahn-EM hat heute ein anderer aus dem Team gezeigt, dass auch er vorne mitschwimmen kann. Lars Becker mit den Einzelheiten.
Silberner Auftakt für die deutschen Schwimmer bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Glasgow. Im ersten Finale der Titelkämpfe schlug Christian Diener über 200 Meter Rücken als Zweiter an. Der Potsdamer schwamm das Rennen mutig von vorne, musste sich aber am Ende dem Polen Kawecki klar geschlagen geben. Diener rettete mit 400stel Sekunden Vorsprung Silber. Das harte Programm im Herbst mit vielen Starts gegen starke internationale Konkurrenz hat sich für Diener mit der erhofften EM-Medaille ausgezahlt. Das deutsche 4x50 Meter Freistilquartett der Männer um Marius Kusch belegte im Finale Rang 7. Darüber hinaus zog Kusch über 100 Meter Schmetterling mit der drittschnellsten Zeit ins Finale am Donnerstag ein. Und Lea Boy geht dann als viertschnellste in den Endlauf über 800 Meter Freistil. Die beiden besten deutschen Schwimmer lassen die Kurzbahn EM aus. Doppelweltmeister Florian Wellbrock und die WM-Zweite Sarah Köhler konzentrieren sich bereits auf die Vorbereitung für Tokio 2020.
Für Entscheidungsmuffel ist die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr nichts. Wer Tickets für ein Spiel kaufen will, muss nicht nur unter 51 Partien auswählen, sondern damit auch, in welche der 12 Städte in 12 Ländern es gehen soll. Baku, St. Petersburg, London, München, das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Bandbreite. Heute um 14 Uhr hat die 2. Phase des Ticketverkaufs begonnen. Aber es würde kaum zu diesem Turnier passen, wenn das Prozedere unkompliziert wäre. Johannes Krause erklärt, was sich dahinter verbirgt.
Die Nachfrage wird das Angebot sicher bei Weitem übersteigen. Geschwindigkeit ist also gefragt nach dem Prinzip First Come, First Serve. Tickets können nur auf der Internetseite der UEFA erworben werden, auf euro2020.com. Bis zum 18. Dezember gibt es auch eine Aktion speziell für Fans der bereits 20 qualifizierten Nationen. Für die Spiele der deutschen Mannschaft werden die Tickets dann vom DFB verteilt. Das ist aber mit Bedingungen verknüpft. Zum einen muss man ein UEFA-Ticketkonto haben, das bis zum kommenden Sonntag angelegt sein muss. Zum anderen muss man Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft sein. Und besonders treue Fans werden hier bevorzugt. Je länger ein Fan Mitglied ist oder je mehr Länderspiele er besucht hat, umso größer sind seine Chancen, Karten zu erwerben. Und diese kosten dann für die 3 Gruppenspiele in München zwischen 50 und 185 Euro.
In Lausanne treffen sich gerade die Entscheider der IOC-Exekutive und die sind mit Schadensbegrenzung beschäftigt. Die absehbare Hitze in der Olympiastadt Tokio treibt schon jetzt einigen Beteiligten den Schweiß auf die Stirn. Heute wurde die Verlegung der Geher- und Marathonwettbewerbe abgesegnet. Aber damit ist es eventuell noch nicht getan, Holger Kühner.
8 Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio regt sich wohl Widerstand unter den Sportlern. Der Sommer in der japanischen Hauptstadt ist heiß. So heiß, dass die Straßenwettbewerbe der Leichtathleten, Marathon und Gehen, ins kühlere Sapporo verlegt wurden. IOC-Sportdirektor Christoph Duby sagte, das IOC habe damit auch auf die aus Athletensicht skandalösen Klimabedingungen bei den Weltmeisterschaften im Wüstenstadt Katar reagiert. Was wir aus dem Sommer gelernt haben, war, dass wir wie die Leichtathleten sagen, die rote Flagge hissen mussten. Es gab alarmierende Bedingungen. Wir haben die Wettbewerbe verlegt, um die Athleten zu schützen. Niemand kann behaupten, dass sich das IOC nicht um das gesundheitliche Wohl und die Sicherheit der Athleten kümmert. Auch die Freiwasserschwimmer würden gerne woanders schwimmen. Das Wasser in der Bucht von Tokio sei zu warm. Allerdings fehlen dem IOC, wie Duby sagte, bisher verlässliche Daten. Die Verlegung der Schwimmwettbewerbe sei allerdings nicht ausgeschlossen. Und in 8 Monaten beginnen die Spiele.
Der oberbayerische Rennstall Bora Hans Grohe hat sein Team für das kommende Jahr vorgestellt. Gefragtester Mann bei der Vorstellung war der Tour de France Vierter und Überflieger des vergangenen Sommers Emanuel Buchmann. Mit ihm an der Spitze hat sich das Team ein klares Ziel gesetzt. Erich Wartusch berichtet.
Viel fehlt nicht mehr zur absoluten Spitze. Ein deutsches Team ist das zweiterfolgreichste im Radsport. 31 Mal durfte Bora Hansgrohe bei Rennen auf Top-Niveau in diesem Jahr jubeln. Doch damit gibt sich Teammanager Ralf Denk nicht zufrieden.
Wir sind nach wie vor motiviert und wollen auch an den Ergebnissen vom letzten Jahr anschließen. Beziehungsweise wollen wir steigern. Ja, wir haben letztes Jahr knapp einen Monumentsieg verpasst mit Platz 2 in Lüttich. Wenn wir das umwandeln können in Platz 1, wäre es schon schön. Dann haben wir einen großen Schritt gemacht bei den Grand Tours, Giro Tour Vuelta. Da wäre es schön, wenn wir mal aufs Podium fahren könnten.
Dafür hat das Team mit dem jungen Lennart Kemner einen weiteren Fahrer geholt, der stark am Berg ist. Er zeigte seine Qualitäten bei der Tour de France. Vor allem aber Emanuel Buchmann.
Jetzt war ich letztes Jahr Vierter bei der Tour und das Ziel ist natürlich immer, sich zu verbessern. Und ja, besser wie der vierte Platz ist einfach das Podium und das muss das Ziel sein.
Neben Buchmann soll der Slowake Peter Sagan wieder bei der Tour glänzen und zum 8. Mal das grüne Trikot des Punktbesten holen. Das Raublinger Team will nicht nur in den Alpen und Pyrenäen hoch hinaus.
Das Landgericht Hannover hat heute einen Fußballtrainer zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. 5 Jahre und 10 Monate Haft wegen sexuellen Missbrauchs und schweren sexuellen Missbrauchs in 38 Fällen. Andrea Schildke berichtet.
Schlaf- und Essstörungen, Depressionen, Mobbing. So schildert der Vorsitzende Richter die Folgen der Gewalttaten für einen der 8 betroffenen Jungen. Sie alle wollten Erfolg im Fußball. Der Verurteilte versprach den Jungen, ihnen bei der Verwirklichung ihres Traums zu helfen. Er arbeitete an einer Schule, leitete dort die Fußball-AG und trainierte die B-Jugendmannschaft eines Fußballvereins. Diese Vertrauensposition nutzte er nach Überzeugung des Gerichts aus.
Der Angeklagte hat eine fiktive Person eines Sportmanagers erfunden und diese Person dann als jemanden dargestellt, der dem betroffenen Jugendlichen eine spezielle Fußballförderung zuteilwerden lassen könne.
Schildert Dominik Thalmann, Sprecher des Landgerichts Hannover, die Strategie des Verurteilten. Arnim hieß der erfundene Fußballmanager, der mit den Jungen chattete und sich mit ihnen verabredete. In Wirklichkeit verbarg sich hinter Arnim der Täter, der zu den Treffen kam. Er gab vor, die Jungen untersuchen zu müssen, um ihre Fitness zu prüfen. Über einen Zeitraum von 1,5 Jahren kam es bei diesen vermeintlichen Untersuchungen zu den sexuellen Gewalttaten. Der Trainer köderte die Spieler auch mit Geldgeschenken oder Fußballschuhen. Dass der Verurteilte die Taten gestanden hat, wertete das Gericht strafmildernd. Dadurch mussten die betroffenen Jungen zum jeweiligen Tathergang nicht mehr aussagen, wohl aber die Folgen schildern, die die Gewalthandlungen für sie hatten und haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Viele der Jungen haben das Fußballspielen aufgegeben, so das Gericht.
Das war ein Beitrag von Andrea Schildke am Ende dieser Ausgabe von Sport Aktuell.